Herzlich willkommen beim Podcast für Sprachbildung und Sprachförderung in Kitas. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Karin Schäfer und ich begleite dich als Kindheitspädagogin auf dieser Reise. Unterwegs sprechen wir mit ExpertInnen zu allen Themen rund um Sprachbildung und Sprachförderung im frühkindlichen Bereich. Also, Ohren auf und los geht's! Gute Nachrichten! Es wird wieder ein Vertiefungsangebot für alle interessierten HörerInnen dieses Podcasts geben. Unsere heutige Expertin Gabriele Kemmer bietet am 7.12. von 18 bis 19 Uhr digitalen Raum für eine thematische Vertiefung der heutigen Inhalte, die Besprechung von Fallbeispielen und weiteren Austausch. Dieses Angebot findet online statt, ist kostenlos und es können alle interessierten HörerInnen aus ganz Deutschland daran teilnehmen. Die Anmeldung läuft über eine E-Mail an karin.schäfer@hawk.de. Die Adresse findest du auch in der Beschreibung dieser Episode. Heute spreche ich mit Gabriele Kemmer. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Gabriele, stell dich doch gerne einmal unseren ZuhörerInnen vor.
Ich bin seit 36 Jahren Logopädin und staune, wenn ich das selber ausspreche. So. Damals war es so, ich habe mich unfassbar gefreut, einen Platz zu bekommen, weil es 2000 Bewerber auf 20 Plätze gab. Ja, das war wie so ein Lotteriegewinn und es ist mein Traumberuf. Ja. Ich habe dann sehr intensiv an der Uniklinik Stimmintensivtherapie gemacht für BerufssprecherInnen mit Stimmproblemen. Das waren LehrerInnen, ErzieherInnen, andere. Und das war ein ganz intensives, interessantes Arbeiten, weil die wurden 3 Wochen krankgeschrieben und kamen jeden Tag zur Therapie. Und da konnten wir ganz große Erfolge erreichen. Und dann gab es ein ganz neues Forschungsfeld, das waren die Cochlea-Implantate. Und Kiel war eine der ersten Kliniken, mit die ertaubten Menschen die Möglichkeit gegeben hat, mit einem Implantat zu hören. Und ich habe das Hörintensivtraining begleitet und es war unglaublich spannend, weil diese Menschen so selig waren, wieder hören zu können.
Ja.
Dann hatte ich eine längere Kinderzeit und habe danach in freien Praxen gearbeitet und parallel psychologische Weiterbildung gemacht. Es gibt gerade in der Stimmtherapie eine intensive Schnittstelle auch zur Psychologie. Und ich merke, das ist heute hilfreich in meinem Beruf. Dann habe ich Alphabetisierungskurse gegeben für Geflüchtete in der Duldung. Für die gab es damals keinen Sprachkurs und ich lebte auf dem Dorf und war in einem Asylbewerberheim für Kinder als Logopädin angefragt. Und dann kamen die auf mich zu und haben gesagt, kannst du uns nicht Deutsch beibringen? Ja. Und daraus ist eine ganz schöne Arbeit entstanden über 2 Jahre mit Männern und Frauen, diese Alphabetisierung durchzuführen. Das hat ganz viel Freude gemacht. Und dann wegweisend für meine Arbeit heute war ein Weiterbildungsstudiengang durch Musik zur Sprache, weil der mich gerade sehen gelernt hat, was braucht ein Kind an innerpsychischen Voraussetzungen, um zur Sprache zu kommen. Mhm. Und das ist gerade heute nach Corona nochmal ein bisschen, was ganz wichtig ist. Und seit 2013, seit 9 Jahren, bin ich Dozentin und Sprachbegleiterin im Dialogwerk und zuständig für alle Braunschweiger Krippen und Kitas. Und wenn man sich jetzt dieses bunte Gemisch anschaut, ist der rote Faden, dass ich immer Freude hatte an Menschen und ihren Lebensgeschichten, Menschen zu begleiten, Veränderungsprozesse mit einzuläuten bis hin zur Heilung. Und in den letzten Jahren ist mir die Gruppe der Kinder besonders wichtig geworden. Wir im Team haben alle eine Mathe-Mia-Ausbildung und tatsächlich so Kinder zu sehen von ihren Stärken und Schätzen her. Und die Faszination in diesen Begleitungsprozessen, was für ein Potenzial und Entwicklungsmöglichkeiten stecken in jedem Kind. Und das ist ein ganz spannendes Arbeiten.
Okay, vielen Dank. In diesem Podcast betrachten wir Sprachbildung und Sprachförderung im Kontext verschiedener Themenbereiche. Heute sprechen wir über die Begleitung von Kindern, die nach Corona-bedingten Kitaschließungen Veränderungen im Spiel, in der Kommunikation und Sprache zeigen und stellen praktische Ideen für den Kita-Alltag vor. Wieso ist dir dieses Thema wichtig?
Ganz kurz, bevor ich da einsteige, will ich vorab eine Gruppe benennen, die es auch gibt. Mhm. Und das sind Kinder, die von Corona wirklich profitiert haben, weil sie einfach Zeit hatten mit der Familie, Zeit mit Geschwistern, mehr Präsenz der Eltern, vor allen Dingen auch, haben wir gesehen, mehr Zeit mit Vätern, Spielmöglichkeiten im eigenen Garten mit Geschwistern und mehr eigene Freiräume. Mhm. Und auf diese Gruppe schauen wir heute nicht, aber die gibt es eben auch, wo wir sagen, ja, die haben von Corona profitiert. So. Und jetzt sage ich, warum mir wichtig ist, darauf zu schauen. Und zwar arbeite ich im Dialogwerk. Wir sind Koordinierungszentrum für alltagsintegrierte Sprachbildung und Sprachförderung. Und ein Auftrag ist Sprachbegleitung in den Braunschweiger Krippen und Kitas auf Anfrage einer Fachkraft. Und wir haben viel mehr Anfragen bekommen aus Krippen und Kitas nach Corona. Mhm. Und das hält auch noch an. Und ganz besonders viele Anfragen zu Vorschulkindern und Kinder mit mehrsprachigem Hintergrund.
Was fehlte den Kindern während der Corona-bedingten Kitaschließungen?
Also erstmal gucken wir kurz drauf, was gab es. Also es gab wechselnde Abläufe. Rein in die Kita, raus aus der Kita. Es gab viel Krankheitszeiten von Personal und Fluktuation von Personal, das heißt wechselnde Gesichter und häufig keine konstanten Bezugspersonen. Und was den Kindern gefehlt hat, war Kontinuität, Überschaubarkeit und Vorhersehbarkeit ihres Alltags, Verlässlichkeit, eine rhythmische Gliederung des Tages, wo ich weiß, ja, so laufen meine Tage, was gerade für Kinder nochmal besonders wichtig ist auch. Eine fehlende Sicherheit, wenn Masken getragen wurden, Emotionen zu lesen. Und all das hat in Kindern Irritationen ausgelöst und Verunsicherung bis hin zu Ängsten. Mhm. Und Leitungen beschreiben uns das auch, dass sie sagen, die Kinder explorieren weniger und sind weniger neugierig. Nicht alle natürlich, aber einige. Und bis dahin, dass sie auch sagen, Vorschulkinder zeigen sich zum Teil scheuer und zurückhaltender. Mhm. Und das finde ich, da lohnt es sich dann nochmal hinzugucken und zu fragen, ja, können wir für diese Gruppe von Kindern etwas tun?
Ja, du hast das Dialogwerk ja schon angesprochen. In welchen Strukturen genau arbeitest du und wer beauftragt dich, eine Sprachbegleitung durchzuführen?
Also wir haben das große Geschenk im Dialogwerk, dass wir ein multiprofessionelles Team haben. Mhm. Wir sind zu siebt in der Sprachbegleitung. In den demnächst 156 Braunschweiger Kitas und Krippen. Und multiprofessionell heißt, da gibt es Kolleginnen, die sind Erziehungswissenschaftlerinnen, die sind Sozialpädagoginnen. Wir haben Kolleginnen, die haben eine heilpädagogische Zusatzqualifikation. Eine Kollegin ist im Erstberuf Ergotherapeutin. Ich bin als Logopädin da. Mhm. Und das ist ein ganz großer Schatz, weil wir sehr vernetzt arbeiten und uns austauschen zu dem, was wir sehen. Und beauftragen tut uns die Kita-Fachkraft vor Ort. Wenn die ein Kind sieht, wo sie sagt, das kommt nicht gut in die Sprache oder ich merke, das kommt nicht gut ins Spiel, dieses Kind beschäftigt mich und ich habe das Gefühl, dessen Entwicklung stagniert, dann ruft sie bei uns an und wir klären im Team, wer von uns hat Kapazitäten und wer vielleicht auch besonders geeignet, diese Fragestellung zu beantworten. Und wir fahren vor Ort in die Einrichtung und schauen uns das Kind im Kita-Alltag an. Also die Beauftrager sind die pädagogischen Fachkräfte der Stadt.
So, jetzt wollen wir uns exemplarisch drei Gruppen von Kindern anschauen. Und zwar die erste Gruppe, das wären die Kinder mit zu viel digitalem Medienkonsum unter Berücksichtigung dessen, dass sie durch Corona-bedingte Kitaschließungen lange Zeit nicht in der Kita waren. In der zweiten Gruppe möchten wir uns die Kinder mit Migrationshintergrund anschauen, auch unter dem Aspekt von langer Pause ohne die Kita. Und die dritte Gruppe wären die Kinder mit Auftreten und Zunahme von Schüchternheit oder Nichtsprechen. Berichte doch bitte zunächst jetzt ein Beispiel für ein Kind, das Veränderungen im Spiel, in der Kommunikation und Sprache durch zu hohen Medienkonsum gezeigt hat.
Ja, also wir haben uns ausgetauscht und haben gedacht, es macht Sinn, mal ganz praktisch von einem Kind zu erzählen. Mhm. Und ich erzähle jetzt von einem Jungen, der ist 5 Jahre alt. Und die pädagogische Fachkraft beschreibt eine Zunahme von Unruhe, wir würden sagen Hibbeligkeit, sich nicht mehr im Spiel vertiefen können, ein Verlust der Spielfähigkeit. Als erstes, als zweites eine Abnahme der Empathiefähigkeit. Mhm. Sie hat beschrieben, das Kind sei früher sehr geduldig gewesen, auch kleineren und jüngeren gegenüber, und zeigt sich jetzt ungeduldiger, ruppiger, rempelt Kinder an bis hin zum so beim Fahren anfahren. Und es zeigt sich sprachauffällig, die Sprache ist sehr schnell überhastet und sehr schwer zu verstehen. Und dann bin ich vor Ort zur Hospitation gewesen, und was sehr auffiel bei diesem Kind war, dass in den 2 Stunden, wo ich da war, egal ob es die Essenssituation war, das Spiel mit dem Kumpel, das Kind immer über Medien gesprochen hat. Immer entweder darüber, was es für Filme gesehen hat, was er demnächst auf der PlayStation spielen will. Beim Essen hat es gesagt, ich wünschte, ich wäre jetzt an meiner PlayStation. Und dass es wirklich sehr sprunghaft im Spiel war und eine hohe innerkörperliche Unruhe, also so ein Zittern zum mhm. Beispiel beim Essen. Ja. Und im Elterngespräch kam tatsächlich dann auch raus, dass dieses Kind 4 bis 6 Stunden jeden Tag mit Medien insgesamt spielt oder konsumiert. Zunächst erzähle ich, was die Fachkraft und ich uns überlegt haben für die Begleitung. Mhm. Und das war, dass dieses Kind erstmal jemand an seiner Seite braucht, um wieder ins Spiel hineinzufinden. Also die Fachkraft in ihrer Präsenz und in ihrem Dasein, um wieder anzudocken, dass sie dabei ist, ein bisschen kommentiert, Interesse weckt, dass dieses Kind erstmal lernen muss, wieder hineinzufinden ins Spiel. Dann viele Bewegungsangebote zu machen und viele reale Erfahrungen zu ermöglichen mit haptischen Erfahrungen, mhm. wie jetzt ja. Sand und Wasser. Und auch Gespräche anzubieten über Erlebtes aus Medien.
Und wie ist dieses Elterngespräch ausgegangen? Gab es da eine Öffnung der Eltern für diese Problematik?
Ja, das war ganz spannend. Die gab es tatsächlich. Und zwar nach der Frage von uns, erleben Sie zu Hause auch eine Veränderung des Spielverhaltens? Mhm. Und dann haben sie gesagt, ja. Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass das Kind, sobald die Medien abgestellt werden, einfach nur in der Tür steht. Und früher hat er tatsächlich in seinem Zimmer gespielt und hat tatsächlich sich auch mal eine Zeit lang alleine beschäftigt. Und das findet jetzt so gut wie gar nicht mehr statt. Mhm. Und jetzt war es ganz wichtig, die Eltern aufzuklären. Und das scheint uns als Team ganz wichtig, auch jetzt Eltern zu erklären. In Corona gab es Medien, oft auch in Notsituationen. Eltern hatten die Situation, stützende Systeme brachen weg, Oma und Opa, die Kita brach weg, Freizeitaktivitäten. Und dieser Spagat vom Homeoffice plus Kinderbetreuung war einfach in vielen Situationen nicht zu schaffen. Mhm. Und dann war dieser Zugriff auf Medien auch ein Stück wie eine Krücke, um durch die Zeit zu kommen. Und da ist mir ganz wichtig zu sagen, das erstmal zu akzeptieren und anzunehmen, es war eine Notsituation. Mhm. Und jetzt Eltern deutlich zu machen und da aufzuklären, Kinder lernen aber, gerade in der Altersspanne zwischen 0 und 6, durch Handeln, durch vielfältige Sinneserfahrungen, vor allem in der Bewegung, in der Erfahrung mit dem ganzen Körper, mit allen mhm. Sinnen. Und wir haben hier in Braunschweig einen Professor, Martin Korte, der ist Neurobiologe, der sagt immer, wir haben zwar die Digitalisierung, aber alte Gehirne und der Aufbau eines Kindergehirns ist gleich geblieben. Sie brauchen einfach in jedem Fall ganz, ganz viel reale Erfahrung in der Bewegung. Und Eltern da einzuladen, das zurückzuführen und dann ist mir noch wichtig zu sagen, ich glaube, so ein Entzug von 6 Stunden auf 0, das wäre nicht gut, das würde unfassbar viele Konflikte mhm. säen, sondern zu sagen, reduzieren Sie die Medienzeiten und bieten Sie nebenbei Bewegungs- und Spielangebote, denn der Sog da hinein ist ja ganz stark. Und ja. die Kinder werden auch da anfangs wieder eine Begleitung brauchen im Spiel. Und diese Eltern haben das sehr wach aufgenommen mhm. Und durch die Eigenerfahrung zu Hause, dass das Kind nicht mehr spielt, verstanden, doch, hier müssen wir was auffangen, hier müssen wir was zurückführen.
Nun kommen wir zur Gruppe der Kinder mit Migrationshintergrund und langen Zeiten ohne Kita-Besuch. Da hast du, glaube ich, auch ein Beispiel aus der Praxis mitgebracht.
Ich beschreibe ein Mädchen, 4,5 Jahre, mit einem türkischen Hintergrund. Das ist in diesen Lockdown-Zeiten in der Familiensprache gewachsen. Es war zweimal im Lockdown im Heimatland bei Oma und Opa und dann zwischendrin immer wieder kurzfristig in der Kita. Das Deutsche hat es zum Teil vergessen und es entsteht eine Diskrepanz im Entwicklungsstand der beiden Sprachen. Also die Muttersprache ist gewachsen und das Deutsche hat eher abgenommen. Und dieses Kind hat auch noch nicht wieder Anschluss gefunden an regelmäßigen Kita-Besuch, was wir auch viel in den Beratungen hören. Und nun ist es einfach völlig unsicher. Und berichtet wurde mir noch, dass es eine schwierige Wiedereingewöhnung gab mit Weinen. Und es gab ja dann quasi sowas wie eine zweite und eine dritte Wiedereingewöhnung. Ja. Und dass das Kind noch nicht richtig angekommen ist.
Wie können die Fachkräfte die betroffenen Kinder unterstützen, wieder in der Kita Anschluss zu finden und so richtig anzukommen?
Also ganz spannend ist erstmal die Frage, was braucht dieses Kind vielleicht nochmal neu, um wirklich anzukommen und sich sicher zu fühlen? Weil ich glaube, das können wir uns gar nicht groß genug vorstellen, wie das für so ein Kind ist, das ja nicht nur zwischen den Sprachen, sondern auch zwischen den Kulturen, zwischen den Bezugspersonen so hin und her gependelt ist. Und da ist wirklich so die Familiensprache ein ganz wichtiger Anker und eine ganz wichtige Brücke. Wenn die vorkommt in der Kita, erleben wir, dann fühlen Kinder, hier wird meine Familiensprache geachtet und gewertschätzt. Und dann ist die Bereitschaft, sich auch für die Kita zu öffnen und auch wieder für die deutsche Sprache viel höher. Und das könnte man herstellen, zum Beispiel Bücher zweisprachig vorlesen. Da gibt es mittlerweile viele Verlage, die tolles Material anbieten. Und was wir entdeckt haben, was ich ganz toll finde, ist vom Schweizerischen Institut für Kinder- und Jugendmedizin gibt es eine kostenlose Seite, die heißt versundreim.net. Ja. Und da findet man in 22 Sprachen Fingerspiele und Lieder. Und die werden sowohl als Audioformat zur Verfügung gestellt, als auch als PDF-Format, auch immer mit dem Inhalt. Und gerade so Fingerspiele machen einfach Spaß. Und so mit rhythmischen Dingen umgehen fördert Sprache. Und diese Seite ist ganz toll. Mhm. Eine andere Idee wäre, das Portfolio zweisprachig zu machen. Also mit nach Hause zu geben und auch die Eltern einzuladen, zu sagen, heften Sie doch noch Fotos mit rein, welche Orte, Bezugspersonen und Spiele in den Lockdown-Zeiten für das Kind wichtig waren. Mhm. Das kann ja dann über die Fotos auch immer ein Anker sein, dass das Kind schon mal etwas Vertrautes aus dem Schrank holen kann. Ja. Dann Visualisierung im Morgenkreis zum Beispiel oder Visualisierung des Tagesablaufs. Und da möchte ich einfach zwei Sachen empfehlen, die wir in der Praxis ganz gut finden. Das sind jetzt persönliche Empfehlungen. Es gibt vom Cornelsen Verlag Signal- und Ritualekarten, die den ganzen Tagesablauf begleiten mit einer sehr schönen Illustration, dass das Kind nicht nur das gesprochene Wort hat, was ihm ja im Moment gar nichts mehr sagt, sondern dieses Visualisierungsmaterial hat. Mhm. Und dann gibt es vom Verlag an der Ruhr auch ganz schöne Karten für Elterngespräche, wo man eben auch, wenn es da eine Sprachbarriere gibt, viele Dinge zeigen könnte. Ja, dann ist sehr wichtig, dem Kind Worte zu leihen für sein Spiel. Also sich vielleicht vornehmen, einmal am Tag setze ich mich 5 bis 7 Minuten daneben und leihe ihm quasi deutsche Worte für sein Spiel. Der Hintergrund dessen, was ich sage, ist, dass ein Kind ein Wort 50 Mal gehört haben muss, bevor es das sicher behält. Mhm. Schön wäre auch, Trostworte zu haben in der Muttersprache. Dass einfach das Kind da ein bisschen was Vertrautes, Geborgenes hört. Das heißt, wenn wir nochmal so gucken, diese Idee ist immer, eine Brücke zu schlagen zwischen den Welten und tatsächlich auch jetzt vielleicht mal durch den Alltag zu gehen, durch den Kita-Alltag und zu sagen, wo kommt die Familiensprache des Kindes vor? Und das alles ist besonders wirksam dann, wenn es in der Bindung entsteht. Also, oder Kinder brauchen erstmal Bindung und dann geht's weiter.
Ja. Wie hast du ein Kind einer Kita mit Zunahme an Schüchternheit erlebt? Beschreib doch bitte als nächstes ein Kind mit Zunahme an Schüchternheit.
Erst sage ich nochmal ganz allgemein was dazu. Und zwar wird uns tatsächlich beschrieben, dass es Kinder gibt in den Krippen auch, die weniger explorieren und weniger neugierig durch die Einrichtung gehen, nicht mehr so frei einfach sagen, hier komme ich und ich entdecke meinen Raum, sondern zögerlicher das tun. Oder wie ich das vorhin beschrieben habe, Vorschulkinder, die sehr leise sprechen, zögerlich sprechen oder wenig sprechen. Und wenn wir jetzt mal zurückgucken auf die Entstehungsgeschichte, Angst kommt von eng. Da zieht sich was in den Kindern innerlich zurück und sie zeigen weniger Neugier und Impulsivität, als sie es sonst zeigen würden. Mhm. Und das Kind, was ich jetzt beschreibe, ist ein Mädchen, 4,5 Jahre alt, lange Zeiten ohne Kita-Besuch. Sie zeigt sich in der Kita nicht sprechend, spricht nicht mit Kindern und Erwachsenen. Es gab schwierige Eingewöhnungen. Und sie hat einen Bruder in der Nachbargruppe, der zeigt ein ganz ähnliches Verhalten. Und im Gespräch mit der Fachkraft tauchte auch auf, es gab viel Bezugspersonenwechsel bei den pädagogischen Fachkräften durch Krankheit und Wechsel. Und da ist die Frage jetzt, was war für dieses Kind an Beziehungsaufbau überhaupt möglich? Ja, wenn ich wechselnde Gesichter habe, das ist Verunsicherung, das macht Angst. Wenn ich wechselnde Tagesabläufe und Strukturen habe, das verunsichert. Und da gilt es jetzt, neu etwas nachzuholen, um Sicherheit zu stiften.
Und wie zeigt es sich konkret? Also was brauchen diese Kinder?
Ich würde denken, als erstes mal eine Beobachtung. Vielleicht auch gibt es Ausnahmen, wo sich das Kind ein bisschen weniger zurückzieht, ein bisschen offener zeigt. Zum Beispiel, wenn es im Außengelände viel freier ist, was wir oft bei diesen Kindern sehen, das vermehrt anzubieten. Dann hat das Kind einen Begleiter, vielleicht etwas, woran es sich festhält. Ein Kuscheltier, ein Tuch, ein Krafttier. Und das tatsächlich auch zuzulassen, auch über Eingewöhnungszeiten hinaus. Also zu verstehen, das braucht das Kind jetzt, um sich daran festzuhalten und das sogar zu fördern. Dann glaube ich, ist auch gut, bei diesen Kindern nochmal Wert zu schätzen. Das sind Kinder, die bringen ja auch Ruhe rein. Die beobachten viel, die gehören gut zu und schenken ja auch der Gruppe damit was. Und ganz vorrangig würde ich sagen, brauchen diese Kinder Rituale, ganz verlässliche, mit vielen, vielen Wiederholungen, die Geborgenheit und Sicherheit stiften und geben. Das können Lieder sein, wo dann viel länger nochmal ein und dasselbe Lied gesungen wird. Das kann eine Musik sein, das kann ein Fingerspiel sein. Und sich da immer vorzustellen, ich mache das jetzt ruhig mal eine ganze Zeit länger als Fachkraft, um dem Kind die Sicherheit zu schenken. Alles, was dem Kind Selbstwirksamkeit schenkt, unabhängig von der Sprache, und so den Selbstwert stärkt, wäre gut. Kreatives Tun, wo das Kind was malt und sich als Könner erlebt. Oder die Musik, Instrumente zu spielen, wo es merkt, man, diese Töne bringe ich hervor, die habe ich gemacht, ja. Und das jenseits von Sprache und vielleicht kleine Aufträge mit Hilfe, die es ganz gut bewältigen kann. Dann fällt mir ein, und ich will jetzt noch kurz dazu sagen, das sind Ideen. Das ist kein Katalog, den man abarbeiten sollte. Hören Sie einfach das, was in Ihnen Resonanz gibt. Das ist mir wichtig. Dann möchte ich kurz auf unsere Internetseite verweisen. Da haben wir gerade neu ein Papier draufgestellt, Spielideen für stille und schüchternde Kinder. Mhm. Und zwar ist das entstanden mit meiner Kollegin, weil wir eine Anfrage gekriegt haben aus einer Kita, die gesagt haben, wir hatten noch nie so viele stille und zurückhaltende Kinder, können wir was tun? Und dann haben wir eine Dienstbesprechung vorbereitet und haben dazu ein Papier geschrieben und die Einrichtung hat uns gespiegelt, dass das sehr wirksam war, okay, was wir ihnen angeboten haben. Und ich nenne ein Beispiel davon. Zum Beispiel ein Redestab. Ein Stab, den die Kinder miteinander ganz fantasievoll umwickeln, gestalten mit Perlen und Glitzerbändern. Ja. Und dass der in der Mitte liegt und die Kinder den nehmen können, wenn sie etwas sagen wollen. Und das ist viel entspannter für ein Kind, als wenn so ein Redestein herumgeht. Oder schon klar ist, die Reihenfolge ist festgelegt im Morgenkreis und einer kommt nach dem anderen dran. Als nächstes habe ich eine Idee einer Kollegin, Kerstin Barfek, die ist Mutismus-Expertin in Dortmund, Schuhkartons auf den Tisch zu stellen und den Kindern anzubieten, kleine Häuser zu basteln für ihre Kuscheltiere, die liebste Puppe. Weil wir wissen, Kinder können über das Symbolspiel, wird es so sein, dass alles, was sie diesem kleinen Kuscheltier zur Verfügung stellen, an Geborgenheit, an Pflege, an Schutz mit einer Decke und einem heimeligen Raum, das tun sie auch für sich selbst. Und darüber können sie einfach auch im Symbolspiel der Puppe Geborgenheit schenken und sich selbst auch. Mhm. Ja. Auf unserer Homepage können Sie gucken und stöbern, finden Sie schöne Materialien und weitere Anregungen.
Die ganzen genannten Links findet ihr dann auch in den Shownotes, also in der Beschreibung des Podcasts.
Jetzt muss ich ein Wichtiges noch zu den stillen und schüchternen Kindern ergänzen tatsächlich. Ja. Es gibt so eine Faustregel, wenn deutsche Kinder 3 Monate in der Kita schweigen, und bei Kindern mit einem mehrsprachigen Hintergrund, wenn die 6 Monate schweigen, ist es wichtig, individuell auf die Kinder zu gucken und Beratung und Hilfe in Anspruch zu nehmen. Weil es sein kann, dass diese Kinder wirklich Hilfe brauchen, um aus dieser sozialen Angst zu kommen, die sich möglicherweise schon entwickelt hat, und auch einen Blick zu richten auf möglichen Mutismus. Dann. Also das ist so eine Faustregel, die da ganz wichtig ist.
Okay. Was wäre dir zum Schluss noch wichtig zu sagen?
Erstmal muss ich sagen, je länger ich in diesem Feld arbeite, und das tue ich seit 9 Jahren, habe ich einen ungeheuren Respekt vor der Berufsgruppe der pädagogischen Fachkräfte und dem, was sie leisten und was sie auch in Corona geleistet haben und derzeit ja noch leisten. Es ist nicht vorbei. Und als ich mich vorbereitet habe, habe ich dieses Spannungsfeld nochmal ganz deutlich empfunden. Auf der einen Seite ein wirklich krasser Personalmangel und auch eine hohe Erschöpfung der Fachkräfte nach diesen anspruchsvollen Zeiten. Und jetzt komme ich mit einer Fülle von Ideen, die Sie auch als Anforderung hören könnten. Und sagst du, und jetzt legen wir noch was obendrauf. Und da muss ich sagen, das erleben wir als Team jeden Tag. Und das bewegt uns und es macht uns auch zu schaffen, dass wir dieses Spannungsfeld sehen. Ja, deswegen beginne ich mit was. Ich finde, Selbstfürsorge ist ein ganz wichtiges Thema. Das können wir heute nicht als eigenen Punkt besprechen. Aber ich greife einen Aspekt raus. Das sind, sich Stille und Pausenzeiten zu nehmen und auch zu gucken, wo mache ich Pause? Ist das so für mich selber ein Wohlfühlort, ein Raum, in dem ich richtig gerne bin und in dem ich mich wirklich ausruhen kann? Und dann glaube ich gerade, wenn wir sagen, es gibt Kinder, die jetzt noch mal mehr Unterstützung brauchen, sich als Team wiederzufinden. Es gab zum Teil Teams, die haben sich in Corona-Zeiten kaum getroffen, die konnten nicht zusammen sein. Und sich da wiederzufinden und Zeiten zu haben des Austauschs, der kollegialen Beratung, weil wenn man gemeinsam auf Kinder schaut, wird es einfach ein Stück leichter, als wenn eine Fachkraft alleine das in Anspruch nimmt. Und jetzt komme ich zu den Ideen und sage, nehmen Sie das bitte nicht als Katalog, sondern wirklich zu sagen, ich nehme 1, 2 Dinge, die mir in mir jetzt eine Resonanz gegeben haben, wo ich dachte, wow, da hätte ich Lust zu, da habe ich Interesse dran. Und nur mit diesen beiden Dingen gehen Sie oder mit einer Sache. Und das andere, das ist eher so was, was ich selber erlebt habe, als ich mit durch Musik zur Sprache mit verhaltensauffälligen und sprachauffälligen Kindern gearbeitet habe. Wenn wir Kinder unterstützen, aus innerer Not rauszufinden, dann finde ich, zeigen sie nochmal ganz besonders einfach so ihre Freude, ihre Lebendigkeit. Das werden Stützen der Gruppen und die zeigen besondere Qualitäten und Schätze. Ich nenne da ein Beispiel. Ich hatte so einen kleinen Jungen in der Gruppe, der hat gar nicht gesprochen, als er kam. Der hatte ein deutliches Störungsbewusstsein, weil der eine Sprachstörung noch unten drunter hatte. Und als das gelöst war, das war einfach ein Kind, das hat diese Gruppe ganz wesentlich getragen. Das war ein wunderbarer Kooperationspartner. Das war ein guter Zuhörer, ein intensiver Spieler, weil der hatte lange Zeit für sich gespielt. Und als es geöffnet war, hat er so seine ganze Freundlichkeit und Herzenswärme so der ganzen Gruppe zur Verfügung gestellt. Und wirklich das im Blick zu haben, was für ein Potenzial Kinder haben, auch der Regeneration und der Entfaltung. Ja.
Wow, schöne abschließende Impulse. Gabriele, ich danke dir von Herzen für dieses wertvolle Interview. Nun verabschiede ich mich von dir und allen ZuhörerInnen und freue mich, wenn wir uns am 21. Oktober zur nächsten Episode wiederhören. Tschüss!
Und ich danke von Herzen für die Einladung und ich danke auch, dass Sie uns zugehört haben. Und ich wünsche Ihnen, dass die Freude an der Arbeit bleibt.
Schön, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir und den Kindern wie immer viel Freude beim Umsetzen und wir hören uns beim nächsten Mal. Dieser Podcast wird gefördert durch die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz und ist kofinanziert aus Mitteln der Kooperation Campus Kinder der HAWK mit der Stadt Hildesheim.